Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot im Lande Benjamin. Zudem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es geschah auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Genaue Zeitangaben. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutters Schoß bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten, für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich: Ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, willst du gehen, wirst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder im Herrn Jesus Christus. In den letzten zwei Wochen, letzten Tagen, gab es viel Tumult um die Abschiebung von Sami, ich weiß nicht, wie der Nachname ist.
Sami A.
Sami A. Ihr wisst Bescheid, ne?
Ich beobachte ihn.
Ja, einem angeblich mutmaßlichen Islamisten, wie auch immer. In diesem Zusammenhang berichten verschiedene Juristen, die Leute, die sich mit unseren Gesetzen auskennen, von einem zunehmenden Verfall der Achtung des Gesetzes in unserem Land. Selbst direkte und klare Anordnungen und Entscheidungen der Gerichte würden sogar von den ausführenden Behörden zunehmend öfter ignoriert und nicht ausgeführt. Einige Beispiele dafür wurden als Zeugnis genannt, um diese Aussagen zu belegen. Da will ich aber gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn wir das wahrnehmen, dann müssen wir einfach sagen, das ist nicht recht so und das ist auch nicht gut so. Ereignisse solcher Art sind meines Erachtens ein Indikator, ein Zeichen, ein Niveaugeber über den Zustand der Gesellschaft. Sie zeigen an, wo wir stehen, wo wir uns befinden, wo unsere Gesellschaft steht. Und weil die Gesellschaft ja die Gesamtheit der Einzelnen ist, sind diese Indikatoren auch ein Indikator über das Verhalten des Einzelnen. Warum sage ich das heute im Rahmen der Predigt? Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Wir haben durch die Reformation ein kostbares Erbe erhalten. Das liegt jetzt schon ein paar Jahrhunderte zurück. Nicht alle Wege der Reformation waren wohl gut, aber das Erbe derselben ist kostbar. Gottes Wort erhielt damals eine neue Bedeutung und Klarheit. Infolgedessen haben wir heute praktisch alle direkten Zugriff auf Gottes Wort. Die Notwendigkeit von Buße und Umkehr, der Stellenwert und die Bedeutung von Glauben und Vergebung wurden damals neu formuliert und zum Ausdruck gebracht. Weg vom Freikaufen mit Münzen hin zu Änderungen im Herzen. Die Reformation war ein großer Segen für Europa und die Menschen, in deren Herzen die frohe Botschaft des Evangeliums aufgegangen ist und göttliche Frucht hervorbrachte. Sie war ein Segen, weil sich Menschen Gott zugewandt haben. Der für heute vorgeschlagene Predigttext aus Jeremia 1, die Verse 1 bis 10, berichtet uns von der Berufung des Jeremia in den Prophetendienst. Bei der Ausarbeitung der Predigt sind mir nun einige Parallelen zwischen der Zeit von damals und uns heute aufgefallen. Dabei geht es im Kern darum, dass Gott in unserer Gesellschaft eigentlich kein Gehör bzw. keinen Gehorsam mehr findet. Weil unsere Gesellschaft im Großen und Ganzen lieber eigene, von Gott losgelöste, aber von ihm fortführende Wege geht. Fakt ist, dass die meisten Menschen heute schon gar nichts mehr über den dreieinigen Gott wissen. Von dem Gott, der sich in der Bibel offenbart. Sie wissen nichts mehr, was dieser Gott investiert hat, um durch Jesus Christus für die Menschen Erlösung zu bringen. Es ist ihnen einfach unbekannt. Wenn von Gott gesprochen wird, dann ist er in der Regel irgendein unbeschreibbares, höheres Wesen. Aber nicht der Vater, der mit uns in Verbindung sein möchte. Aber noch mehr. Für diejenigen, die mit Gottes Wort noch irgendwie in Berührung kommen, wird von vielen Pastoren, Priestern, Theologen und der geistlichen Führung des Landes das Evangelium neu und nicht dem Zeugnis der Schrift entsprechend definiert. Alles Zustände, die sich auffallend mit dem des Volkes Israel zur Zeit des Propheten Jeremia decken. Ich habe etliche Zeit damit verbracht, bei der Vorbereitung die Zeit von Jeremia zu studieren. Es ist einfach furchtbar. Da kann man wirklich weinen. Das geht an die Nieren, zu sehen, wie die Menschen sich trotz Gottes vielfältigen Rufen doch nicht zu ihm hinwenden und ihre eigenen Wege gehen. Und das auch noch alles unter den frömmsten religiösen Worten, Handlungen und Gedanken. Wo das alles hinführt, liegt auf der Hand. Aus Gottes Sicht laufen die Menschen in die Irre. Mehr und mehr entfernen sie sich von ihm und verstricken sich in den Handlungen von Schuld, von Vergehen und Sünde. Zur Zeit Jeremias war das ebenso wie heute. Und es war damals schon extrem weit fortgeschritten. Gottes Wort warnt vielfältig vor den ernsthaften Konsequenzen solchen Lebens. Der Betreffende, der sich von Gott abwendet und eigene Wege geht, wird in bitterem Maße und unweigerlich die Strafe Gottes erfahren. Und das ist der ewige Tod, die ewige Verdammnis. Das ist doch ein Schrecken, ein großes Elend für denjenigen. Gottes Wort zeigt aber, Gott sei Dank, ebenso den Weg auf, der herausführt aus dieser Katastrophe. Es gibt befreiende Vergebung durch den Glauben an Jesus Christus, wie er durch das gegebene Wort Gottes überliefert ist. Das ist die Lösung. Das ist der Weg für uns. Ich möchte an dieser Stelle uns noch einmal in Erinnerung bringen, wie Gott über sich selbst seine wesentlichen und kennzeichnenden Eigenschaften proklamiert, sie bekannt gibt und uns vorstellt. Eigenschaften, die untrennbar mit ihm verbunden sind, die untrennbar seine große Herrlichkeit widerspiegeln. Ich lese uns aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6 und 7 vor. Herr Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Ihr armen Väter. So beschreibt sich Gott selbst, seine eigenen Worte. Eine Kernbotschaft an uns, mit der uns Gott begegnet, klarstellt und Wahrheit ausdrückt und wunderbar ist an diesen Worten, die er damals dem Mose gegeben hat, was als erstes steht. Als erstes steht seine Barmherzigkeit, seine Güte, die an Tausenden von Generationen geübt wird. An erster Stelle steht, dass er Schuld vergibt. Nicht wahr? Und erst dann kommen diese ernsten Worte, dass er keinesfalls Schuld ungestraft lässt. Das sind göttliche Worte und Gott steht zu seinem Wort. Da geht kein Weg dran vorbei. Und er hat dieses Wort wahrgemacht, wirklich werden lassen, als seine Strafe auf den Herrn Jesus Christus gefallen ist, der für uns gestorben ist am Kreuz vor Golgatha. Er hat keinen Ausweg gesucht, sich um sein Wort zu drücken. Kann er auch gar nicht, wenn es sein Wesen ist. Er hat eine Lösung gefunden. Einen wesentlichen Umfang machen seine Eigenschaften aus, die zur Vergebung von Schuld, Vergehen und Sünde führen, ja uns regelrecht doch dazu einladen, sie bei ihm zu suchen. Aber er macht darin auch deutlich, wie er mit unvergebener Schuld umgeht. Zur Zeit des Propheten Jeremia war das Volk Israel so tief in Schuld verstrickt, gegen Gott und auch gegen die Mitmenschen, dass die Strafe Gottes unausweichlich bevorstand. Sehr weit hatten sie sich die Israeliten von Gott entfernt, obwohl er zuvor doch immer wieder und ohne Unterlass sein Volk davor gewarnt hat, den mit ihm geschlossenen Bund zu brechen. Immer wieder und immer mehr haben sie seine Gebote ignoriert, missachtet, haben andere Götter angebetet, ja, denen sogar ihre Kinder geopfert. Sehr groß war nun Gottes Zorn gegen sein geliebtes Volk. Sehr groß war jetzt sein Grimm gegen die Israeliten. Wiederholt lesen wir bei Jeremia sogar, dass Gott ohne Mitleid gegen klein oder groß, gegen jung oder alt strafen wird. Ist das nicht furchtbar? Doch bevor das so weit kommt, handelt Gott noch einmal. Bevor die Strafe über das Volk einbricht wie ein siedender Topf heißen Wassers, hat Gott wieder intensiv und anhaltend gewarnt. Und dazu hat er den Propheten Jeremia zu den Menschen gesandt als seinen Boten, ihnen diese Nachricht zu geben: Hört zu, was auf euch zukommt. Jeremia war damals wohl so um die 20 Jahre alt. Stelle ich mir mal so meinen Sohn vor in dem Alter, ne? Kommt er zu mir und sagt mir dann was. Ernsthafte Worte über mein Leben, über meinen Lebenshandel, über meinen Lebenswandel. Ja, wer glaubt denn, dass man den ernst nehmen kann? Ne? Ein 20-Jähriger? Was für eine Erfahrung hat der denn? Naja, aber Jeremia wurde dafür ausgesucht. Und er hat dann über 40 Jahre lang seinen Dienst versehen als Prophet. Es waren die letzten Jahrzehnte, bevor Israel komplett zerstört und in die Gefangenschaft nach Babylonien geführt wurde. Jeremia erlebte die Zeit von 5 Königen. Und hat am Ende wirklich Furchtbares mit ansehen müssen. Er erlebte, wie praktisch alle Botschaften, die Gott an das Volk richtete, auf Widerstand und Ablehnung bei den Israeliten stießen, sowohl beim Volk als auch bei den Predigern und bei den Priestern und bei den Heiligen. Nein. Statt zu hören, entfernten sie sich immer mehr von Gott. Und am Ende wurde er sogar angefeindet und verfolgt bis auf sein Leben. Jeremia erlebte am Ende wie die Strafe Gottes die Menschen traf. Er hat sehr darunter gelitten und oft geweint. Und ich kann mir vorstellen, dass diese 40 Jahre seines Dienstes furchtbar für ihn gewesen sind. Keiner hört. Du kannst sagen, was du willst. Du bist ganz alleine da. Du hast nicht irgendwelche Geschwister neben dir, die dir mal Mut machen. Dich drücken oder umarmen. Du bist ganz alleine. Und hast solch eine ernste Aufgabe von Gott in der Tasche. Was hat das nun mit uns zu tun? Ich möchte zunächst einmal auf Gottes Handeln hinweisen. Gott handelt ausschließlich so, wie er sich selbst bezeugt. Er spricht und was er sagt, passiert. Ja, Gott vergibt. Das hat einen großen Umfang in seinem Wesen. Aber er straft auch. Das war damals so und ist es heute nicht anders. Schuld, Vergehen und Sünde führen unweigerlich zur Strafe Gottes in unserem Leben. Und dieser können wir nur entgehen, wenn wir dem Zeugnis des Wortes Gottes gemäß Vergebung durch den Opfertod Jesu Christi erfahren haben. Indem er an unserer Statt die Strafe trug, die uns unweigerlich getroffen hätte, wäre er nicht für uns eingesprungen. Hat Gott damals schon sein auserwähltes, geliebtes Volk so furchtbar hart und unausweichlich bestraft, wird er an den Menschen heute nicht anders handeln, deren Schuld nicht vergeben ist. Das hat Konsequenzen für uns. Erstens ruft es uns persönlich dazu auf, dass wir Frieden, jeder von uns, Frieden mit Gott schließt und Vergebung von Gott erhält. Das ist das Allerwichtigste. Und zweitens ruft es uns dazu auf, die Menschen vor einem Leben ohne Frieden mit Gott ernsthaft zu warnen. Schluss mit dem Gott ist zu lieb, als dass er strafen könnte. Das stimmt nicht. Gott vergibt Schuld. Ja. Er nimmt sie weg. Ja. Aber es gibt keine Schuld, die nicht bestraft wird. Jesus hat doch die Schuld für uns getragen, die Strafe für uns getragen. Wir können sie loswerden. Aus der Berufung von dem Jeremia lernen wir aber auch, dass Gott bereits vor Urzeiten Maßnahmen vorgesehen hat, um eine Strafe von uns abzuwenden. Als die Welt noch nicht einmal geschaffen war, da hat er sich schon darum Gedanken gemacht, Menschen zu warnen und einen Weg zu finden, wie wir unsere Schuld loswerden können. Bevor Jeremia existierte, wurde er schon von Gott erkannt, geheiligt, ausgesondert, um sein Bote zu sein. Bevor er aus dem Mutterleib kam, hat Gott das schon vorgesehen. Aber nicht nur das. Daran erkennen wir doch auch, dass Gott bereits zu Urzeiten
seinen Plan, seinen Heilsweg geschaffen hat, in Jesus Christus uns zu erlösen. Und dieser Heilsweg, der ist dann zur Wirklichkeit geworden, als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und ausrief: Es ist vollbracht. Bevor die Welt existierte, hat Gott uns schon die Lösung gegeben. Darüber können wir doch eigentlich nur staunen, nicht wahr? Und einstimmen in den Ausruf des Paulus, den wir in Römer 11, Vers 33 lesen. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Was hat er in meinem Leben nicht schon alles gemacht? Will ich nie auf den Gedanken kommen. Was hat er in eurem Leben schon alles Wunderbares gemacht? Allein der Weg, dieser vollkommene Weg, dass wir schuldlos werden, wie er das gemacht hat, ist unglaublich. Gott hat Jeremia damals mit folgenden Worten in den Dienst gerufen: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Folgende Aussagen werden darin gemacht. Erstens, Gott hat Jeremia gebildet. Zweitens, Gott hat Jeremia erkannt. Drittens, er hat ihn geheiligt. Und viertens, er hat ihn dazu eingesetzt, einen bestimmten Dienst für ihn zu verrichten. Daraus entnehmen wir, dass das Leben Jeremias nicht zufällig entstanden ist. Es war nicht der Zeugungsakt der Eltern, sondern Gottes Wille, ihn zu bilden. Er wollte es so, dass Jeremia zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, in einer ganz bestimmten Situation für ihn in den Dienst tritt und auf dieser Welt lebt. Es bedeutet, dass Gott bereits zu der Zeit, als er noch nicht einmal gebildet war, der Jeremia, schon damals in einer sehr intensiven, liebevollen Zuwendung zu ihm gestanden hat. Das hier benutzte Wort, ich habe dich erkannt, drückt genau die Beziehung zwischen Eheleuten aus. Eine intensive Beziehung, eine liebevolle Beziehung, ein sich ganz hingeben. Dieses Erkennen ist nicht nur die intellektuelle Kenntnis von jemandem. Ich möchte das mal so ausdrücken. Die Liebe Gottes hat den Jeremia schon umarmt, als er noch gar nicht geboren war. Das ist doch Wahnsinn, oder? Gott hat Jeremia zu der Zeit aber auch bereits für sich als Eigentum abgesondert. Das heißt geheiligt sein. Er wurde dazu bestimmt, für und in der Gegenwart Gottes zu sein, in seinem Heiligtum. Gewaltig, was der Jeremia erlebte. Gewaltig, wenn ein Mensch, ein Mann sowas von sich schreiben kann. Nicht kann, sondern wenn er das schreibt, weil er das erlebt hat. Wünschen wir uns auch, oder? Ich möchte mal folgenden Bezug zu uns da klar machen. Den finden wir im 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 9. Da spricht Gott durch den Apostel Petrus folgende Worte zu den Gläubigen der Gemeinde. Das sind auch wir heute. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist Gottes Wort an uns, seine Kinder. Warten wir etwa auf eine besondere Berufung, so in der Form, wie der Jeremia hatte, für einen persönlichen Dienst? Nun, Gott hat sie schon längst ausgesprochen, diese Berufung. Wir finden sie für uns unter anderem hier in diesem Bibelwort. Wozu hat uns Gott eingesetzt? Damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Dass wir das weitergeben, was Gott von sich selbst sagt. Ich bin gütig, ich bin barmherzig, aber ich strafe auch. Ja, ich erinnere 2 Sonntage zurück. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Ja, wir sind gesendet, Menschen das Wort Gottes zu verkündigen. Gott hat uns sein Wort gegeben. Er braucht es nicht mehr in unseren Mund zu legen. Wir halten sein Wort in der Form der Heiligen Schrift in den Händen. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium den Menschen dieser Welt zu verkündigen, das ist unsere persönliche Sendung. Dafür hat Gott uns ausgesondert und gesetzt. Da brauchen wir keine besondere Vision. Gott hat uns dazu bereits berufen. Wie sieht das aus bei uns? Haben auch wir stichhaltige Gründe, den uns zugedachten Dienst zurückzuweisen, wie Jeremia es machen wollte? Ich möchte das nicht kleinreden. Es gibt wirklich viele Gründe, die wir diesbezüglich aufhören können. Und die meisten davon werden sogar stichhaltig, nachvollziehbar und logisch sein. Wie bei Jeremia auch. Was kann schon ein junger Mann den Menschen sagen? Ihm fehlt doch einfach die notwendige Lebenserfahrung. Nicht nur die Sprachgewandtheit. Ihm fehlt doch der Überblick, der benötigt wird für so wichtige Dinge. Und er weiß ja noch nicht mal, wen er ansprechen soll. Dafür ist er auch nicht erfahren genug. Ansprechen, damit diese Botschaft auch nachhaltig Einfluss hat. Was sind nun unsere Argumente? Ja, ich glaube, wir wollen ja nicht bloß eine Entschuldigung finden. Ganz bestimmt nicht. Wir wollen ja nicht bloß eine Entschuldigung finden, um uns vor der Arbeit zu drücken. Nein, auch unsere Argumente sind oft wirklich stichhaltig und nachvollziehbar. Nicht wahr? Unsere Meinung über unsere Eignung für die von Gott gesetzte Aufgabe entsteht oft durch den Blick auf uns selbst. Wir gehen viel zu oft davon aus, dass wir selbst es sind, welche die Fähigkeiten für den Dienst mit sich bringen müssen. Und Gott hat den Jeremia an dieser Stelle korrigiert. Er hat ihm klar gemacht: Ich werde dir sagen, zu wem du gehst. Ich werde die Worte in den Mund legen, die du sagen sollst. Ich werde das machen. Und ich will dich stärken und ich will dich begleiten. Ich werde mit dir sein. Gott ist es selbst, der handelt. Gott ist es, der sendet, der begabt, der zur Ausführung einer Aufgabe und deren Inhalte setzt. Und er geht mit. Wir müssen uns heute daran erinnern lassen, dass auch wir bestellt sind, zu den Menschen zu gehen, um aufzubauen, aber auch um niederzureißen. Falsche Wege abreißen, neue Wege aufbauen, neues Leben aufbauen, neu pflanzen, Sterbendes abreißen und nur für neues Leben sorgen. Unsere Freunde, unsere Bekannten, die geliebten Verwandten, die Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, ja, derjenige, der uns irgendwo am Tag begegnet, ist in großer Not, wenn er Jesus Christus noch nicht seinen Herrn und Heiland nennen kann. In wirklich großer Not. Und dem können wir helfen. Ich erinnere daran, was wir eingangs zum Gottesdienst gehört haben. Wochenspruch. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Denken wir darüber nach. Und dann handeln wir, indem wir uns Gott zuwenden und ihn machen lassen. Ja? Auch hier in unserer Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es nicht, bequeme Räume zu finden. Wir haben eine andere Aufgabe. Aber beides zusammen sind Wege, die Gott auch mit uns gehen kann. Suchen wir danach, was er von uns will. Amen.